Das Thema heute heißt, der Tod bestimmt dein Leben. Wenn du jetzt vor dem Bildschirm sitzt, dann möchte ich, dass du gut zuhörst. Ich möchte es nochmal sagen, der Tod bestimmt dein Leben. Es ist schon sehr direkt, diese Aussage, und betrifft einen jeden von uns. Wir sind sehr unterschiedlich oder es gibt viele Unterschiede in unserem Leben. Zum Beispiel das Geburtsland. Es gibt einige, auch bei uns in der Gemeinde, die sind in der ehemaligen UdSSR geboren, einige in Kasachstan, die anderen in der Ukraine. Es gibt welche, die sind in der Schweiz geboren oder die anderen sind in Deutschland geboren. Es gibt so viele Länder, wo man geboren sein kann. Selbst wenn du in dem gleichen Land geboren bist wie jemand anders, zum Beispiel dein Bruder oder deine Schwester, dann seid ihr in dem gleichen Land geboren, von der gleichen Mutter wurdet ihr geboren, ihr habt das gleiche Elternhaus, sogar dasselbe Elternhaus, ihr seid vielleicht sogar in die gleiche Schule gegangen, in die gleiche Grundschule, in die gleiche weiterführende Schule, dann kommt der Beruf und meistens entscheiden sich Geschwister zu unterschiedlichen Berufen. Und selbst wenn ihr den gleichen Beruf gewählt habt, danach geheiratet habt, dann hattet ihr wieder unterschiedliche Familien. Dann gibt es welche, die ziehen in ein anderes Land, leben woanders, verlagern ihren Lebensmittelpunkt. Einige von Marienheide nach Gummersbach, aber andere vielleicht auch von Deutschland nach ganz woanders hin. Jeder von uns führt sein Leben individuell. Und mein Leben unterscheidet sich von deinem auf jeden Fall. Aber wir alle haben eins gemeinsam. Wir alle werden sterben. Es gibt keine Ausnahme. Und jemand sagte mal, der Tod ist gerecht. Würde ich jetzt sagen, wie bitte, der Tod ist gerecht, der Tod ist ungerecht. Nein, der Tod ist gerecht. Es sterben Junge und Alte. Der Tod achtet nicht darauf, ob du klug warst oder vielleicht auch dumm. Der Reiche muss genauso sterben wie der Arme. Und ob du fleißig gewesen bist oder faul, spielt für den Tod auch keine Rolle. Der Tod war bisher immer das Ende einer jeden Lebensreise auf dieser Erde. Und ich habe gestern mal gesucht und auch gefunden, wie viele Menschen im letzten Jahr verstorben sind in Deutschland. Und es waren 982.489. 982.489, also fast 1 Million, sind im letzten Jahr nur in Deutschland verstorben. Das sind 2.685 Menschen pro Tag. Und wenn ich richtig gerechnet habe, sind das 112 Menschen pro Stunde. Das macht fast 2 Menschen pro Minute. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich hier vorne schon stehe, aber in dieser Zeit sind schon einige Menschen in Deutschland gestorben. Also sterben 2 Menschen pro Minute. Und das ist erstmal vielleicht eine absolute Zahl. Du sitzt gemütlich auf dem Sofa, hörst dir den Livestream an oder siehst ihm zu, denkst, gut, das ist eine Statistik. Man wird vielleicht sagen, berührt mich nicht, tangiert mich nicht, es ist irgendwie nicht greifbar. Vielleicht findest du es auch absolut uninteressant, weil du dich mit dem Thema am liebsten gar nicht beschäftigen möchtest und es nicht geplant war, dass diese Bilder in dem Livestream jetzt heute über deinen Bildschirm flimmern. Es holt uns aber ein, wenn wir vor einem offenen Grab stehen und jemanden verabschieden, der uns nahe stand. Im letzten Jahr ist eine Tante von mir verstorben und ein Onkel. Sie wurden beerdigt und sie sind heute nicht mehr. Vielleicht hattest du im letzten Jahr einen Freund, den du zu Grabe getragen hast. Vielleicht einen Bruder oder eine Schwester, vielleicht deinen Vater oder deine Mutter, wo du den Sarg getragen hast und Abschied nehmen musstest. Vielleicht ist sogar im letzten Jahr dein Kind gestorben und du hast dich gefragt, warum? Und wenn du sehr geistlich bist, hast du vielleicht gefragt, wozu? Es gibt eine Aussage, man sagt, er ist dem Tod von der Schippe gesprungen. Damit will man aussagen, dass jemand vielleicht stark krank gewesen ist oder in einer Situation gewesen ist, wo der Tod einem sehr nahe war und man es noch geschafft hat, dem Tod von der Schippe zu springen, wie man so schön sagt. Man freut sich, aber wisst ihr, wenn der Tod eine Schippe hat, dann setzt er die zum zweiten Mal an. Und Fakt ist, du kannst dem Tod nicht endgültig von der Schippe springen. In der letzten Zeit beschäftigt mich das Thema Tod und das ist nicht, weil es mir schlecht geht, weil ich jetzt ernsthaft krank bin oder aus sonst noch einem anderen Grund, sondern weil ich glaube, dass wir als Gesellschaft lange versucht haben, das Thema Tod und Sterben aus unserer Mitte zu verdrängen. Die Forschung, die Medizin, die Medikamente, alles wird immer besser. Die technischen Möglichkeiten der Lebenserhaltung werden immer besser und wir versuchen mit allen möglichen Mitteln, den Tod und das Sterben aus unserem Leben zu verdrängen. Ich mache dir mal einen Vorschlag. Ja, während Corona ist das vielleicht ein bisschen schwierig, aber vielleicht für die Zeit danach. Ruf mal deine Freunde an oder schreib denen per WhatsApp. Sag, hey Jungs oder hey Mädels. Oder lad eine andere Familie ein und sag, hey, wir würden euch gerne heute Abend zu uns nach Hause einladen. Und ich möchte einfach mal mit dir über den Tod sprechen. Könnt ihr ja mal ausprobieren. Ich vermute, die anderen werden direkt fragen, oh, ist was passiert? Geht es euch nicht gut? Seid ihr krank? Ist jemand verstorben? Wir planen unseren nächsten Urlaub. Selbst wenn es nur ein Wochenende ist, ein verlängertes Wochenende, wird geplant. Eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen werden geplant. Wir packen alles ein. Wir kaufen vielleicht noch Sachen ein, die zu dem Land passen, wo wir hinwollen. Wir bereiten uns vor für einen kurzen Zeitabschnitt. Aber das Leben nach dem Tod und die Ewigkeit überlässt du vielleicht häufig dem Zufall. Weißt du, den Tod, den kann man nicht ausprobieren. Genauso wie man die Geburt nicht ausprobieren kann. Den Tod kannst du nicht ausprobieren. Du bekommst keine zweite Chance zu sterben. Daher ist es wichtig, dass du und ich, dass wir vorbereitet sind. Und die Grundlage der Vorbereitung sollte die Bibel sein, da sie uns umfangreiche Infos gibt und von dem verfasst wurde, der über dem Tod steht, der die Macht über den Tod hat und er selbst den Tod schon besiegt hat. Es gibt ungefähr 600 Bibelstellen, wo Tod oder Sterben erwähnt wird. Und ich kann dich beruhigen, ich werde heute nicht alle vorlesen, aber einen Teil davon möchte ich schon hier in diese Predigt mit einfließen lassen. Ich möchte heute mit euch über den Tod sprechen. Und gleichzeitig erhebe ich nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Also das, was ich dir heute mitgebe, ist nicht vollständig. Und ich möchte dich jetzt schon ermutigen, wenn die Predigt zu Ende ist, dass du an diesem Thema weiter arbeitest. Wie gesagt, es gibt 600 Bibelstellen, da habt ihr was zu tun. Ich möchte einfach einen Gedankenanstoß heute mitgeben für die nächste Woche und für dein Leben. Lass uns anfangen mit Psalm 90, Vers 12. Ich gebe die Bibelübersetzung immer mit an. Wenn da nichts steht, dann ist es aus der Schlachter. Psalm 90, Vers 12. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Der Psalmist drückt hier den Wunsch aus, dass er belehrt wird, also von Gott belehrt wird, dass er sterben muss, dass er in diesem Bewusstsein lebt. Und dieses Wort Gottes, dieser Psalmist fordert uns dazu auf. Aber warum sollten wir das tun? Das Ergebnis dieses darüber nachzudenken oder dieses Bewusstwerden, dass wir sterben müssen, ist Klugheit für unser Leben. Klugheit für unser Leben schon hier auf der Erde. Und es ist sehr wichtig, dass wir unser Leben klug leben, weil das Leben dauert nicht lang. Psalm 103, Vers 15 und Vers 16. Der Mensch, seine Lebenstage sind so vergänglich wie das Gras. Er gleicht einer Blume auf dem Feld, die aufblüht. Wenn aber ein starker Wind über sie hinwegweht, hinwegfegt, dann ist sie nicht mehr da. Dort, wo sie einmal blühte, gibt es keine Spur mehr von ihr. Die Lebenstage sind so vergänglich wie das Gras. Das Leben ist zu kurz, um es einfach zu verplempern, um es einfach vor sich hin plätschern zu lassen und am Ende zu sagen, gut, jetzt ist es vorbei. Die Frage ist nur, wenn es das Leben gibt, wie kam der Tod auf diese Erde? Woher kommt der Tod? Und wenn wir die Bibel aufschlagen, ganz zu Beginn, 1. Mose 1, da kann man sehen, dass Gott das Licht geschaffen hat, dass Gott Sauerstoff geschaffen hat, dass Gott Tiere und Menschen geschaffen hat. Aber ich kann in diesem Schöpfungsbericht nicht nachlesen, dass Gott den Tod erschaffen hat, dass er das Sterben mit eingeplant hat. Und das erste Mal wird der Tod oder das Sterben in der Bibel erwähnt, nicht im ersten Kapitel, sondern im zweiten Kapitel von 1. Mose, also dem ersten Buch der Bibel. In 1. Mose 2, Vers 17, da lesen wir: Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Hier wird das erste Mal dieses Wort erwähnt und es ist, dieses Sterben ist diese Konsequenz von Ungehorsam. Dieses Sterben ist Konsequenz von Sünde. Und Gott sagt, der Garten war groß und es gab da mehr als genug. Und er sagt, von diesem einen einzigen Baum sollst du nicht essen, mit der Konsequenz, dass du sterben wirst. Die Menschen, oder Adam und Eva, der Mensch wird ungehorsam, er sündigt mit der Konsequenz, dass er seit diesem Tag den Tod in sich trägt. Das lesen wir ein paar Verse weiter oder ein Kapitel weiter, 1. Mose 3, Vers 17 bis 19. Und zu Adam sprach er: Weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren, dein Leben lang. Vers 18. Drohnen und Disteln soll er dir tragen, dieser Erdboden, und du sollst das Gewächs deines Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Und dann kommt hier der entscheidende Satz: Bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen. Denn du bist Staub, und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Gott hatte den Menschen aus dem Staub der Erde geformt. Und er hatte ihm das Leben gegeben, das Leben eingehaucht. Und das Ziel ist es nicht gewesen, dass dieser Mensch zu diesem Zustand wieder zurückkehrt. Welchen Sinn hätte es gehabt, dass Gott gesagt hätte, ich will einen Menschen schaffen, Gott ist ewig, ich will einen Menschen schaffen, der eine kurze Zeit mit mir Gemeinschaft hat und danach soll er wieder zur Erde werden. Nein, das war nicht der ursprüngliche Sinn. Die Bibelkenner unter uns, die wissen, dass Adam und Eva nicht sofort tot umgekippt sind. Aber sie wurden aus dem Garten Eden rausgeworfen. Der Mensch war ursprünglich geschaffen für die Ewigkeit. Er war geschaffen für Gemeinschaft mit Gott. In Prediger 3, Vers 11 steht, dass Gott uns die Ewigkeit ins Herz gelegt hat. Aber wir können in Römer 5, Vers 12 das Malheur lesen. Römer 5, 12: Durch einen einzigen Menschen, nämlich Adam, hielt die Sünde in der Welt Einzug und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen, denn alle haben gesündigt. Gott hat den Tod nicht geschaffen. Der Tod kam durch die Sünde in diese Welt. Und Tod ist nicht nur ein Ereignis, Also Tod ist nicht jetzt und dann ist der Tod vorbei, sondern Tod ist auch ein Zustand. Tod ist Zustand der Trennung. Der Tod passiert nicht und ist dann vorbei, sondern wenn du gestorben bist, dann bist du tot. Und dieses Todsein ist ein Zustand, in dem du dich befindest. Die Bibel spricht von drei Arten des Todes. Zu einem der geistliche Tod, der leibliche Tod und der ewige Tod. Der Mensch im Garten Eden, also Adam und Eva, sterben zuerst den geistlichen Tod. Als Gott in den Garten kam, um Adam und Eva, ich sage mal, zu besuchen, um Gemeinschaft mit ihnen zu haben, versteckten sie sich vor Gott, weil sie gesündigt hatten, weil sie ungehorsam gewesen sind. Und als Konsequenz dessen wurde der Mensch sofort von Gott getrennt. Er konnte nicht mehr Gemeinschaft mit Gott haben, wie es im Garten Eden üblich war. Er wurde rausgeschmissen aus dieser Gemeinschaft, aus dem Garten Eden. Und seitdem fand die Kommunikation mit Gott nur noch über Opfertiere statt. Diese Opfertiere mussten sterben und mit dem Blut musste die Schuld, die Sünde zugedeckt werden. Es konnte die Sünde und die Schuld nicht wegwischen, sondern nur zudecken, bedecken. Und später redete Gott zum Volk über den Priester, der einmal im Jahr in das Allerheiligste gehen durfte. Nachher durch Richter und Propheten, die Botschaften Gottes an das Volk weitergegeben hatten. Aber eine richtige Kommunikation konnte nicht stattfinden. In Epheser 2, Vers 1 lesen wir: Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. In der Elberfelder Übersetzung steht in Römer 5, 19, dass wir durch Adam in die Stellung der Sünder gesetzt worden sind. Also aufgrund der Sünde im Garten Eden sind wir in die Stellung eines Sünders versetzt worden. Und ein Sünder, die Stellung eines Sünders ist die Stellung eines Toten. Sünde gleich Trennung von Gott gleicht geistlicher Tod. Jeder Mensch, der neu geboren wird, jedes Baby, hat diese Erbsünde in sich und ist geistlich tot. Epheser schreibt hier, die ihr tot wart. Er schreibt Menschen an, also Paulus schreibt hier an die Epheser Menschen an, die es lesen können. Also die können diesen Brief lesen und der es vorliest, da gibt es Menschen, die hören zu. Das sind Menschen, die sind lebendig. Und er sagt zu denen, ihr wart tot. Und ich habe gerade zu Beginn gesagt, sterben kann man nicht ausprobieren. Das heißt, die Menschen können ja nicht gestorben sein und dann wieder leben und dann hören sie das und dann sagt Paulus, ihr wart tot. Es sind Menschen, die können lesen, die können zuhören, die können verstehen, aber sie haben ihr Leben als Tote geführt. Und wenn man das so sieht und sich dessen bewusst wird, dass man als Sünder, als der man geboren wird, schon geistlich tot ist, also getrennt von Gott ist, weil durch Adam kam die Sünde in die Welt und die DNA, die Adam weitergegeben hat, war immer die eines Sünders. Und davon kannst du dich nicht freisprechen und ich mich auch nicht. Meine Eltern waren genauso Sünder wie meine Großeltern und meine Urgroßeltern bis hin zu Adam. Jeder hat die Sünde weitergegeben, weil wir nicht mehr vollkommen sind. Weil wir durch Adam in die Stellung eines Sünders, in die Stellung eines Toten hineingehoben wurden. So gesehen kannst du eigentlich, wenn du jetzt in Gedanken auf einen Friedhof gehst und dort einen Grabstein siehst, auf dem dein Name steht, kannst du dein Geburtsdatum reinschreiben und eigentlich auch das gleiche Datum wählen für dein Sterbedatum. Das ist das Datum, an dem du auch geistlich gestorben bist. Der Sündenfall im Garten Eden bedeutete aber auch den leiblichen Tod. Also das ist der zweite Punkt. Das erste ist der geistliche Tod, das zweite ist der leibliche Tod. In dem Moment, wo Adam und Eva gesündigt haben, ist der Tod in den Körper des Menschen eingedrungen. Seitdem baut der Körper ab und wird mit zunehmendem Alter schwach. In dem Körper eingespeichert ist Krankheit und Leid, sind Probleme, sind schwere Tage. Und ich glaube, es gibt keinen, der sagt, also ich fühle mich jeden Morgen wie ein Jungbrunnen, wie neugeboren, ich bin fit. Selbst junge Leute haben schon gesundheitliche Probleme, die mit dem Alter nicht abnehmen, sondern zunehmen. Jetzt könntest du vielleicht sagen, ja gut, aber Adam lebte danach noch 930 Jahre. Das stimmt. Aber nach Ablauf dieser 930 Jahre ist auch Adam gestorben. Der erste Mensch übrigens, der gestorben ist, war nicht Adam, sondern es war Abel, sein Sohn. Ermordet durch seinen eigenen Bruder Kain. Und das ist wieder ein Beweis, dass die Sünde voll zugeschlagen hat. Der erste Tod ist entstanden durch einen Mord unter Brüdern. Psalm 90, Vers 10. Unser Leben dauert 70 Jahre. Und wenn wir noch Kraft haben, dann auch 80 Jahre. Und was uns daran so wichtig erschien, ist letztlich nur Mühe und trügerische Sicherheit. Denn schnell eilen unsere Tage vorüber, als flögen wir davon. Schnell eilen unsere Tage vorüber. Und ich habe zu Beginn des Gottesdienstes gesagt, der erste Monat dieses Jahres ist schon rum. Ein Zwölftel von 2021 ist geschafft. Unser Leben dauert 70 Jahre und wenn wir noch Kraft haben, dann noch 80 Jahre. Unsere Tage eilen schnell dahin. Das ist der Tod, den wir heute bewusst wahrnehmen. Das ist der Tod, wo wir unsere Lieben zu Grab tragen. Das ist der Tod, wo der Vater vielleicht morgens zur Arbeit fährt und nicht wiederkommt. Das ist der Tod, wo die Ehefrau sich schlafen legt und morgens nicht mehr wach wird. Das ist das, was wir bewusst wahrnehmen, dieser leibliche Tod. Und ich fand eine Aussage interessant, es sagte mal jemand, dass durch diese aktuelle Situation, wo wir alle Angst haben vor diesem Virus, es uns nochmal bewusster geworden zu sein scheint, dass der Tod und das Sterben in unserem Leben eine wesentliche Rolle spielt. Und wir versuchen unter allen Umständen, diesen Tod hinauszuzögern oder vielleicht auch zu bekämpfen. Da verlangt die 98-Jährige vehement den Impfstoff, damit sie länger leben kann. Da verurteile ich vielleicht meinen Arbeitskollegen, weil er zu wenig Abstand gehalten hat. Da suche ich den besten Spezialisten auf der ganzen Welt aus, damit ich meine Krankheit besiegen kann. Da bin ich bereit, ekelige Medikamente zu schlucken. Philipp hat in der Betung über Werbung für Medikamente gesprochen. Man versucht das immer so schön darzustellen. Aber wir sind bereit, ganz ekelige Medizin zu schlucken, damit ich wieder gesund werde. Wir treiben Sport, machen eine Kur, die uns an den Rand unseres Lebens bringt, oder machen eine Diät, die uns sehr schwer fällt. Und wofür? Alles mit dem Ziel, den Tod etwas länger hinauszuzögern? Wir wollen leben, aber unser Leben ist eigentlich ein langsames Sterben. Das Baby, das soeben geboren ist, ich habe drei Kinder, bin Gott dankbar dafür, aber das Baby, das soeben geboren ist, das die Eltern in den Händen halten, dieses Baby hat ein Ablaufdatum. Die Geburt ist der Beginn vom Tod. Und in jedem Baby steckt die Sünde und der Tod. Ich musste meinen Kindern nicht beibringen, was es heißt, böse zu sein. Das wussten die von selbst. Wir müssen es ihnen nicht beibringen und wir müssen es ihnen nicht einimpfen. Sünde und Tod sind im Baby schon vorhanden. Aber Gott hat den Menschen nicht für den Tod und nicht für die Krankheit geschaffen. Der Mensch hat sich aber von Gott gelöst. Und mir ist der Begriff gottlos nochmal wichtig geworden. Der Mensch hat sich bewusst durch die Sünde von Gott gelöst und ist dadurch gottlos geworden. Er ist Gott losgeworden. Gott spielt in seinem Leben keine Rolle mehr. Und dafür trägt der Mensch jetzt die Konsequenzen. Johannes 11, Vers 35, den Vers könnt ihr auswendig lernen. Das wird nicht schwer fallen. Das ist der kürzeste Vers in der deutschen Bibel. Jesus weinte. Da geht es um den Tod seines Freundes Lazarus. Ihm wird mitgeteilt, dass sein Freund erkrankt ist und er wird gebeten, schnell dahin zu kommen, um ihn gesund zu machen. Jesus zögert es aber hinaus und kommt, ja, wir sagen, verspätet zu seinem Freund und seinen beiden Schwestern Martha und Maria, denn Lazarus ist tot. Lazarus ist gestorben. Und in diesem Zusammenhang, in dieser Geschichte, da steht, Jesus weinte. Aber warum weinte er? Und mir ist in dem Zusammenhang, wo ich über die Konsequenzen des Todes nachgedacht habe, wo ich darüber nachgedacht habe, welche Folgen es hat, dass der Mensch Gott ja verlassen hat, dass er sich getrennt ist durch die Sünde von Gott und welche Konsequenzen es auf das Leben dieses Menschen hat. Und das hat Jesus da gesehen. Da waren die Frauen, da waren die Nachbarn, da waren die Freunde, alle haben getrauert, die haben geweint, die haben geschrien. Durch den Tod des Lazarus wurde beispielhaft sichtbar, welche Konsequenz und welches Leid die Sünde auf diese Erde gebracht hatte. Leid, Trauer und Schmerz für die Hinterbliebenen. Und ob es so ist oder nicht, ich weiß es nicht, weil Jesus wusste ja, dass er ihn gleich lebendig machen kann. Jesus weinte. Und ich glaube einfach, dass diese Auswirkungen, diese Konsequenz von Gottlossein der Menschheit ihn dazu gebracht hat. Und der letzte Tod, der in der Bibel beschrieben wird, ist der ewige Tod. Dazu lesen wir in Offenbarung 20, die Verse 13 bis 15. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren. Und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihm waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht in dem Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Vielleicht kleiner Hinweis, Buch des Lebens, auch interessantes Thema. Wenn ihr ein Thema sucht, könnt ihr euch gerne damit beschäftigen. Aber zurück zu dieser Stelle hier. Hier wird das Ende des Gerichtes, und hier wird das Ende des Endgerichtes vor dem weißen Thron beschrieben. Hier wird der ewige Tod beschrieben. Und interessant ist, dass sogar der Tod und das Totenreich in den Feuersee geworfen werden. Und in dem Moment, wo dieses Gericht vollzogen ist, in dem Moment, wo dieses Urteil gesprochen ist, dann steht in letzter Konsequenz nur noch der ewige Tod. Der ewige Tod, ewiges Getrenntsein von Gott, ewig keine Chance mehr zur Umkehr. Römer 6, Vers 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Sünde belohnt dich. Du bekommst einen Lohn, wenn du sündigst. Adam hat einen Lohn bekommen für die ganze Menschheit, weil er gesündigt hat. Und der Lohn ist der Tod. Die Sünde hat durch den Tod eine Spur der Verwüstung auf dieser Erde hinterlassen. Es gibt ein Lied von Reinhard May. Ich weiß nicht, wahrscheinlich kennt keiner diesen Sänger. Wenn, dann Respekt. Aber dieser Reinhard May, der hat ein Lied gesungen. Das Lied heißt Abgesang. Das hat, glaube ich, 7 oder 8 Strophen. Und angelehnt an dieses Lied.
Hallo.
Angelehnt an dieses Lied von Reinhard May, dieses Lied Abgesang, erschien in der Tageszeitung eine Todesanzeige. Der Verstorbene war ein stadtbekannter Obdachloser und seine Freunde aus dem Park hatten das so aufgegeben. Dort stand: Grauer Regen fiel zur Nacht, als sie dich nach Hause trugen. Dass du nicht mehr aufgewacht, bringt die Welt nicht aus den Fugen. Macht nichts, dass kein Blumenhaufen auf dich ausgeschüttet ist. Könntest dafür doch nichts kaufen, wenn du erst da unten bist. Im Grund macht dein Tod mich froh, denn noch schlimmer als auf Erden kann's beim besten Willen nicht in der Hölle für dich werden. Und jetzt, wo sie dich begraben, tönt vom Kirchturm her Gebimmel. Alter Freund, mit Hölle ist's nichts. Jede Wette, du kommst in den Himmel. Welch eine Hoffnung aus diesem Text. Eine Hoffnung, die zum Scheitern verurteilt ist. Aber Gott sei Dank ist an dieser Stelle nicht Schluss. Und ich habe euch aus Römer 6, Vers 23 nur den ersten Teil vorgelesen. Römer 6, 23 geht nämlich weiter. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Gott überlässt diese Welt nicht ihrem Schicksal. Gott lässt diese Welt nicht in ihrem tödlichen Schicksal alleine, sondern er hat einen Ausweg aus diesem Trouble. Johannes 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Das sind Worte, die Jesus gesagt hat. Das sind Worte, die dir und mir den Ausweg aus dieser tödlichen Situation weisen. Das ist die Rettung vor dem Tod mit all seinen negativen, bösen und schlechten Konsequenzen. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, aber ich kenne einen Christen, der ist auch gestorben. Christen müssen auch sterben. Ja, was erzählst du da von Rettung vor dem Tod und so weiter? Ja, es ist richtig. Christen müssen auch sterben. Kinder Gottes werden auch auf dieser Erde sterben. Aber hört einmal, was Jesus zu Martha sagt. Gleiche Geschichte, gleiche Begebenheit, als Lazarus gestorben ist. Da sagt Jesus in Johannes 11, Vers 25 und Vers 26 zu Martha, da sagt Jesus zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Er wird leben, auch wenn er stirbt. Verstehst du die Tragweite dieser Worte? Er wird leben, auch wenn er stirbt. Wenn wir zu Jesus gekommen sind, ihm unsere Schuld und unsere Sünde bekannt haben und unser tödliches Leben ihm anvertraut haben, dann leben wir im Sieg über den Tod. Das heißt, der Tod hat keine Macht mehr über uns. Wir sind zu einem von dem geistlichen Tod befreit. Das heißt, dieser geistliche Tod hat keine Auswirkung mehr auf uns. Wir sind nicht mehr getrennt von Gott. Wir können jederzeit zu Gott kommen. Wir können mit ihm reden. Wir können ihm alles anvertrauen. Er ist unser Vater. Und wir als Gemeinde sind seine Braut. Und der leibliche Tod hat auch keine Auswirkungen mehr auf mich. Ich werde auch sterben, genauso wie du. Und auch wenn wir Gottes Kinder sind, werden wir auch sterben. Aber diese Macht hat der Tod über uns verloren. In der Bibel steht der Begriff Entschlafene. Wir gehen zwar von dieser Welt, aber es ist nicht so, dass der Tod Macht über uns hat, sondern Gott hat die Macht über uns, über unseren Tod hinaus. Paulus konnte ausrufen in 1. Korinther 15, Vers 55 und 57, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Gott aber sei Dank, durch Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt er uns den Sieg. Durch Jesus Christus können du und ich Sieg über den Tod erlangen. Und nach dem Sterben hier auf der Erde ist nicht alles aus, es ist nicht alles vorbei. In 1. Korinther 2, Vers 9 steht, es heißt ja in der Schrift, kein Auge hat je gesehen, Kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Und in Offenbarung 21, Vers 4: Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird kein Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Jesus hat durch seinen Tod und durch seine Auferstehung die Macht des Todes, diesen Fluch für diese Erde, gebrochen. Glaubst du das? Und der Tod, der uns hier auf dieser Erde erwartet, das Sterben, kann unterschiedliche Wesenszüge haben. Das Sterben kann dir sehr schwer fallen oder auch leicht. Der Tod hier auf dieser Erde kann dein Feind sein oder dein Freund. Paulus sagt in einer Bibelstelle: Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Tod kann für dich Trennung bedeuten oder Wiedervereinigung. Der Tod kann etwas Übermächtiges sein, etwas, was Macht über dich hat oder etwas Überwundenes. Der Tod kann für dich das Ende der Gnadenszeit sein oder der Anfang des ewigen Lebens mit Gott. Und wenn du Angst hast zu sterben und du kennst Christus nicht, dann ist deine Angst berechtigt. Fakt ist, es kommt etwas nach dem Tod. Und die Aussage an sich ist eigentlich total heftig, aber ich kann dir sagen, du wirst ewig existieren. Ob es ein Leben sein wird, kann ich dir nicht sagen, ein lebenswertes Leben. Du wirst ewig existieren. Nach dem Tod geht es weiter. Entweder in dem Himmel oder in der Hölle. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ja, wie kann ich das wissen, wie das für mich weitergeht? Wenn du dich für Jesus entschieden hast, dann weißt du, wie es weitergeht. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, ich weiß ja gar nicht, ob ich mit Jesus lebe oder nicht. Die Entscheidung für Jesus ist ganz bewusst. Ich kann auch nicht sagen, ja, ich weiß nicht, ob ich verheiratet bin oder nicht. Ich habe mich bewusst dazu entschieden. Und genauso muss man sich bewusst für Jesus entscheiden. Du musst dein Leben ganz bewusst in Jesu Hände legen. Und diese Entscheidung musst du hier auf dieser Erde treffen. Wir alle, jeder von uns, du und ich, wir werden einmal vor Gott stehen, ob du erlöst bist oder nicht. In der Bibel steht, jedes Knie wird sich vor Gott beugen. Vielleicht sagst du, ja, ich bin schon ganz nah dran an Gott. Also ich lese schon die Bibel, ich besuche manchmal den Gottesdienst und ich bin schon nah dran. Aber weißt du, du kannst an deiner eigenen Hauswand erfrieren, wenn du dich an die falsche Seite lehnst. Wenn du nah dran bist an dem Haus, aber von außen dich an die Hauswand lehnst und es ist so bitterkalt, kannst du erfrieren. Wenn du drin stehst und dich an die gleiche Wand lehnst, wirst du leben. Es bringt nichts, nah dran zu sein. Solange du dich nicht für Jesus entscheidest, lebst du im Tod. Du bist lebendig, aber du lebst im Tod. Und wenn du nicht für Jesus bist, dann bist du gegen ihn. Du hast da keine andere Wahl. Du kannst nur entweder für Jesus sein oder gegen Jesus. Du kannst nicht sagen, ich nehme mir eine dritte Variante. Die gibt es nicht. Ich musste darüber nachdenken, bin auch durch eine Predigt drauf gekommen, auf diesen Gedanken, was wird auf deinem Grabstein stehen? Wird da vielleicht stehen, heimgegangen? Oder wird da vielleicht doch diese Textpassage von dem Abgesang von Reinhard May draufstehen? Vielleicht noch einen kleinen Input an die, die im Leben leben. Als Jesus Lazarus auferwecken wollte, da sagte Martha zu ihm, dass Lazarus schon riecht. Wir würden sagen, er stinkt, weil er schon 4 Tage tot ist. Der Grab, der Tod hat einen Gestank, den Tod riecht man. Und hast du nach deiner Auferweckung den Gestank des Todes abgelegt? Oder kann man den Tod in deinem Leben noch riechen? Und ich möchte zum Abschluss dieser Predigt, möchte ich dir eine Frage stellen. Was wird der Tod für dich sein? Anfang oder Ende? Überwundenes oder Übermächtiges? Das Thema meiner Predigt lautet heute: Der Tod bestimmt dein Leben. Allerdings nur, bis du den Sieg Jesu für dich in Anspruch nimmst. Und das wünsche ich dir. Ich möchte jetzt noch zum Abschluss beten und dich nochmal einladen für die nächste Woche, für Samstag und Sonntag, für den Livestream und den Gottesdienst. Bist du herzlich eingeladen? Ich denke, es wird interessant, oder ich bin mir sicher, dass es lehrreich und interessant wird. Ich bete jetzt noch zum Schluss und nach dem Gebet hören wir noch ein Lied. Und nach dem Lied ist der Gottesdienst beendet und ich wünsche dir einfach, dass du über das, was gesagt wurde, nachdenkst. Und es gibt noch so viel mehr Informationen über dieses Thema in der Bibel, dass du dich damit beschäftigst, weil es ist ein Thema, was jeden von uns betrifft, egal in welcher Situation du gerade bist. Dass du dich damit auseinandersetzt und damit du Gewissheit bekommst auf das, was da noch kommt. Gott segne dich im Nachdenken am heutigen Tag und in der nächsten Woche. Ich bete noch.